BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. Am letzten Sonntag hatten wir Professor Lars Feld zu Gast. Er sprach mit mir über die Schuldenwende zum Schlechten. Nämlich den Marsch Deutschlands in den Schuldenstaat. Er kalkulierte, dass alleine bis 2029 die Schulden um ungefähr 850 Milliarden Euro steigen werden und prognostizierte eine Schuldenquote von 95% des Bruttoinlandsproduktes bis zum Jahre 2040. Im Rahmen des Gespräches hatten wir auch diskutiert, wie sich denn nun die verdeckte Staatsverschuldung auswirkt. Denn wir haben ja eigentlich nur über die Spitze des Eisberges gesprochen. Die wahre Staatsverschuldung, das wissen Sie, liegt deutlich höher. Berechnungen gehen die Größenordnung von bis zu 15 Billionen Euro, 15.000 Milliarden Euro, was immerhin rund 375% des Bruttoinlandsproduktes entspricht. Über diese ungedeckten Verbindlichkeiten, über das, was zu tun wäre, diese in den Griff zu bekommen, habe ich vor einiger Zeit mit Professor Raffelhüschen gesprochen. Um nochmals vor Augen zu führen, wie es wirklich um die deutschen Staatsfinanzen steht, rufen wir uns heute dieses Gespräch in Erinnerung. Hochrelevant, hochaktuell finde ich jedenfalls, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
Was wäre, wenn Ihr Kundenservice niemals schlafen würde? Wenn Ihr Team plötzlich über 70 Sprachen fließend spricht, jedes Detail komplexer Verträge auswendig kennt und tausende Anfragen gleichzeitig bearbeitet mit echter emotionaler Intelligenz? Was früher nach Science Fiction klang, ist für die Kunden von 11 Labs heute der Standard für effizientes Wachstum. 11 Labs gilt als das europäische Powerhouse der Voice-KI-Agenten. Als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Kontinents liefert es den Beweis, dass Hightech-Innovationen hier zu Hause sind. Während anderswo noch über Digitalisierung debattiert wird, lösen diese KI-Agenten bereits komplexeste Anliegen für Kunden von Klarna, Revolut oder der Deutschen Telekom. Empathisch, sicher und in Echtzeit. Wahrer Fortschritt braucht Vertrauen, deshalb setzt die Technologie auf höchste Sicherheitsstandards. Vollständige DSGVO-Konformität und ISO 27001-Zertifizierung. Diese Agenten können nicht nur Leads qualifizieren, sondern arbeiten direkt in den bestehenden Systemen. Sie prüfen Aufträge, pflegen CRM-Daten und wechseln nahtlos zwischen Tonalitäten, exakt so, wie die jeweilige Marke es verlangt. Der Marktführer lässt sich direkt ins Team holen, skalierbar, sicher und sofort einsatzbereit. Wie sich Erreichbarkeit auf diese Weise revolutionieren lässt, zeigt sich unter 11labs.io/BTO. 11 Agents. Schluss mit der Warteschleife. Her mit echtem Kundendialog. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter 11labs.io/BTO.
Professor Bernd Raffelhüschen forscht seit Jahren zum Thema Generationenbilanz. Die Generationenbilanz ist nichts anderes als der Versuch, Versprechen zu erfassen, die abgegeben wurden und für die nicht ausreichend vorgesorgt wurde. Versprechen für Rentenzahlungen, Pensionszahlungen, die Versorgung mit Gesundheit und Pflegedienstleistungen. Wir wissen, in einer alternden Gesellschaft müsste man dafür jedes Jahr Milliarden zur Seite legen. Aber das tun wir nicht. Bärbel Baas als Sozialministerin schwimmt nicht wie Dagobert Duck in einem Goldschatz unter dem Ministerium. Was sie macht ist, sie verteilt das Geld, was gestern reingekommen ist, heute um. Das ist natürlich nicht nachhaltig. Es wäre dann nachhaltig, wenn wir eine normale demografische Entwicklung hätten. Wenn immer mehr Menschen nachkommen würden, um die Alten zu finanzieren. Also das, was Konrad Adenauer, als man dieses System eingeführt hat, mit seinem Spruch, Kinder bekommen die Leute immer, beiseite gewischt hat. Dieses Problem ist sehr real geworden. Und es ist riesengroß. Wie angesprochen, reden wir von über 15.000 Milliarden Euro. Die größten Posten, die gesetzliche Rentenversicherung, steht für eine implizite Schuld von ungefähr 88% des Bruttoinlandsproduktes. Die gesetzliche Krankenversicherung, die erheblichen Reformbedarf hat, wie wir wissen, steht für ungefähr 48,6%. Die Pflegeversicherung für beeindruckende 37%. Und die Sozialversicherung gesamthaft kommen auf rund 170% verdeckte Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Hier schließt sich der Kreis zum Gespräch mit Lars Feld vom vergangenen Sonntag. Er hat dabei daran erinnert, dass der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung bereits heute fast ein Viertel des Bundeshaushalts auffrisst. Die Sozialversicherungsbeiträge sind von 10% des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 1960 auf 18% gestiegen und werden immer weiter steigen, weil es immer weniger Erwerbstätige gibt, die für immer mehr Rentner aufkommen müssen. Die Kombination aus der Analyse von Lars Feld bezüglich der jetzt eingetretenen Schuldenwende und der Analyse von Raffelhüschen bezüglich der Generationenbilanz ergibt eben erst das vollständige und, wie ich finde, erschütternde Bild. Und genau deshalb wollen wir heute nochmal hören, wie Professor Raffelhüschen in Folge 228 im Februar 2024 die Lage analysiert hat. Das Gespräch hat nichts an seiner Aktualität verloren. Im Gegenteil. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Raffelhüschen kommen, noch dieser Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO-Hörerinnen und Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und machen Sie sich so selbst einen Eindruck von der Qualität des Handelsblatts. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Bernd Raffelhüschen.
Bernd Raffelhüschen war von 1994 bis 95 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bergen und ist bis September 2025 Professor für Finanzwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg gewesen. Die Entwicklung eines Modells der Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme führte 2002 zur Berufung in die Rürup-Kommission. Er ist außerdem Mitglied des Vorstands der Stiftung Marktwirtschaft, wo er seit 2006 regelmäßig die Generationenbilanz herausbringt. Darüber hinaus ist er als Botschafter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft tätig. Raffelhüschen ist Beiratsmitglied der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen.
Willst du dich verlieben, so wie Hunderttausende sich auch schon ganz neu verliebt haben? Wenn du Zeitungen und Magazine magst, dann können wir dir beinahe garantieren, dass du dich in Readly verlieben wirst. Readly ist dein digitaler Zeitungskiosk oder vielmehr dein Streamingdienst für Magazine und Zeitungen. Bei Readly findest du mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse, alles in einer App. So viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff, ohne Limit. Und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Mit einem Familienaccount können gleich 5 Profile auf bis zu 5 unterschiedlichen Geräten Readly nutzen. Kein Wunder, dass Readly im deutschen App Store ein Rating von 4,7 von 5 basierend auf über 20.000 Bewertungen bekommen hat. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen und durch die praktische Download-Funktion können alle Magazine und Zeitungen offline gelesen werden. Damit ist Readly die ideale Reisebegleitung. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt einen Monat für 99 Cent. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 € im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos, wie immer, auch in den Shownotes.
Sehr geehrter Herr Professor Raffelhüschen, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Das mache ich doch gerne, Kollege Stelter.
Ha, Kollege ist übertrieben. Also Herr Raffelhüschen, beginnen wir mal folgendermaßen. Wenn ein Kind in Deutschland geboren wird, ist das dann mit der Geburt schon quasi für den Staat, für uns gesamthaft ein finanzieller Gewinn oder ein Zuschussgeschäft?
Es kommt ein bisschen drauf an, wie Sie so die Inzidenz sozusagen, also die Traglast der entsprechenden schulischen Ausgaben, der entsprechenden Geburt, also den Kreissaal und so weiter und so fort zurechnen. Da gibt es eben halt so ein paar internationale Standards in der Generationenbilanz. Die machen daraus eher ein Minusgeschäft, aber das ist eine Annahme. Im Regelfall ist jedes Kind für uns hilfreich.
Klar, weil es natürlich beiträgt dazu, in Zukunft unser Sozialsystem zu finanzieren. Ich meine, ich habe natürlich bewusst provokant gefragt, aber die Frage ist ja eigentlich immer eine andere. Die Frage ist ja, wenn wir auf den deutschen Staat schauen, wir haben ja gerade die aktuelle Diskussion mit Schuldenbremse und allem drum und dran. Ich habe gerade heute Morgen, also zum Zeitpunkt, wenn das dann gesendet wird, ist das schon Wochen her, wieder einen Politiker gehört, der gesagt hat, Deutschland hatte nur 60% Schulden. Was ist das Problem? Ich meine, wie steht es eigentlich in Wahrheit um die deutschen Staatsfinanzen?
Ja gut, die Schulden sind teils Schulden, die man sieht und das ist das, was die meisten Leute adressieren. Und dann gibt es versteckte Schulden. Und wenn man die tatsächlich sichtbaren Schulden nimmt in Deutschland, dann sind wir eigentlich gar nicht so oder stehen gar nicht so schlecht da. Wir erfüllen zwar nicht unsere Maastricht-Kriterien, also den Euro hätten wir noch nicht, aber gut, das kann man stehen lassen. Aber im Wesentlichen, sagen wir mal, sind wir unteres Mittelfeld, was die Schulden in Prozent des BIPs angeht. Das sind so 60%. Das Problem allerdings ist, dass die versteckten Staatsschulden viel, viel größer sind. Das ist fast wie beim Eisberg. Also die Spitze kann man sehen und den Rest eben nicht. Und das Gefährliche am Eisberg ist das Unsichtbare. Die Titanic wäre ja nicht abgesoffen, hätte sie den Eisberg oben gerammt. Also auf gut Deutsch, die unsichtbaren Staatsschulden, das ist das, was wir als implizite Last, als Nachhaltigkeitslücke eben halt messen. Die sind immens und die sind mit die größten, die wir so weltweit feststellen. Da sind die Beamtenversorgungslasten, da sind die Rentenversicherungen, die nicht nachhaltig finanziert sind, da sind die Kranken, die Pflegeversicherung. Eigentlich brennt es an allen Ecken und Enden und es brennt natürlich immer meistens an demselben Problem, nämlich an dem demografischen oder soziodemografischen Problem. Und das haben wir uns natürlich selber zu Schulden kommen lassen.
Ja, können wir das Problem ein bisschen konkretisieren. Also eine ist einfach, wir haben weniger junge Menschen, die weniger einzahlen können in Zukunft. In der Folge wissen wir nicht, wer die für die zukünftigen Versprechen bezahlt. Und was meinen Sie mit soziodemografisches Problem?
Es gibt die Sozialversicherung, wo wir Beitragszahler nicht geboren haben, die dafür notwendig wären, um die Renten- oder die Krankenversicherungslasten zu schultern. Und es gibt beispielsweise die Beamtenversorgungslasten. Dort ist ja sowieso keiner am Zahlen, sondern der Steuerzahler am Zahlen. Und die Beamtenversorgungslasten sind fast so groß oder eher größer als die expliziten Schulden. Wenn Sie Rückstellungen hätten bilden müssen als Staat, wenn Sie also ein ehrbarer Kaufmann gewesen wären, der für die entsprechenden Beamtenversorgungslasten Rückstellungen gebildet hätte, dann müssten da mehr als 3.000 Milliarden Euro liegen. Es liegt tatsächlich nichts da. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Nachhaltigkeitslücke, diese nicht gebildeten Rückstellungen. Denn es sind ja Schulden, auch im Wirtschaftsrecht wissen wir ja, dass wenn ein Unternehmen zwar Rückstellungen hätte bilden müssen, aber es nicht gemacht hat, dass die Insolvenz dieses Unternehmens, der Grund der Insolvenz, tatsächlich ein Überschuldungstatbestand ist. Also fehlende Rückstellungen sind Schulden. Und wenn man diese fehlenden Rückstellungen bei den Beamten dann dazu zählt, dann können sie locker die explizite Staatsschuld, also die verbriefte, sichtbare Staatsschuld mal wieder verdoppeln. Und sie sind immer noch nicht fertig, weil sie haben dann noch die rein demografischen Belastungen durch die Sozialversicherung, Renten, Kranken und Pflege.
So, das ist ja eigentlich jetzt nicht Neues. Ich meine, der Sachverständigenrat hat in seinem letzten Gutachten sich ja sehr ausführlich beschäftigt mit den Reformüberlegungen zur Rentenversicherung, haben Sie garantiert auch gesehen. Und dann habe ich aber gehört, auch ein Mitglied, der Herr Truger, hat dann im Deutschlandfunk ein Interview gegeben, hat er gemeint, das ist alles kein Problem. Er hat ein Minderheitsvotum abgegeben, hat gesagt, wir brauchen keine Reform, wir können einfach ein bisschen die Abgaben in Zukunft erhöhen. Es ist kein Thema und wir hätten, den Kollaps wäre schon vor Jahren vorhergesagt worden, das stimmt überhaupt nicht. Wir hätten jetzt ja auch in Deutschland so viele sozialversicherungspflichtige Menschen in Arbeit wie noch nie. Also nach dem Motto, dieses ganze, das wäre alles Doom, ist im Prinzip kurz gefasst, ist alles Doomsday, ist alles Quatsch. Da sind Annahmen drin, aber die Einnahmen trafen nie ein, weil die Bevölkerung ist ja gewachsen und nicht geschrumpft.
Ja, nun ist Herr Truger demografisch, glaube ich, nicht so besonders ausgewiesen. Also da hat er noch nicht so richtig, glaube ich, den Punkt gemacht. Die Demografie ist eigentlich eine Wissenschaft, die sehr, sehr präzise ist. Die Fertilität haben wir sehr gut und genau prognostiziert und projiziert. Die entsprechenden Lebenserwartungen haben wir auch sehr genau vorausschätzen können. Wo wir ein bisschen daneben lagen, waren die Zuwanderungszahlen. Also da sind wir mal irgendwann bei 50.000, 60.000 pro Jahr gestartet, haben dann irgendwann mal gesagt, okay, es sind im Durchschnitt die letzten 50 Jahre, die in den nächsten 50 Jahren stattfinden. Und jetzt sind wir bei 300.000, das letztes wäre 200.000 Menschen pro Jahr. Und jetzt sind wir bei 300.000 Menschen pro Jahr, die wir zuwandern lassen. Und das führte dann dazu, dass Herr Truger und aber auch die Chefin der Deutschen Rentenversicherung diese Entwarnungsstöße von sich gaben. Naja, der Altenquotient ist ja gar nicht so schlimm wie prognostiziert, und damit haben Sie natürlich recht. Also das Verhältnis von potenziellen Beitragszahlern zu tatsächlichen Rentnern, das gestaltet sich in Zukunft nicht so pessimistisch, wie wir das ursprünglich angenommen haben. Aber, und da muss man ganz klar aufpassen, nur weil das potenzielle Erwerbstätige sind, die wir mehr haben durch die Zuwanderung, heißt das ja nicht, dass das tatsächliche Beitragszahler werden. Denn die Zuwanderung beispielsweise aus 2015 ist eine Zuwanderung, die wir bis heute nicht wirklich in den Arbeitsmärkten finden, sondern doch eher, sagen wir mal, in den sozialen Sicherungssystemen. Und das sind natürlich keine Menschen, die dann tatsächlich die Rentenfinanzierung der Zukunft stärken. Das hatte er wohl irgendwie vergessen.
Wobei ich dazu sagen muss, es gibt auch andere, die man Herrn Fratscher nochmal, der sagt immer wieder, die Zuwanderung wäre ein toller Erfolg, weil, und da wird immer argumentiert, dass sehr viele der Zugewanderten bereits einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen würden. Da muss ich sogar sehen, ich habe jetzt die Zahlen nicht richtig gefunden. Ich meine, erste Frage, wer stimmt das? Und zum anderen wäre meine Frage, genügt es eigentlich, dass ein Mensch sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, um bereits einen ausreichenden finanziellen Beitrag zur Finanzierung der verdeckten Verbindlichkeiten zu leisten?
Da ist die Antwort relativ einfach. Es genügt nicht. Und Kollege Fratscher hat da auch nicht den Punkt getroffen, der wirklich entscheidend ist. Denn natürlich hat er recht. Nach 7, 8, 9 Jahren sind die meisten dann entsprechend der Zugewanderten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Aber erstens, das ist viel zu lang, was die Integration letztlich angeht. Da müssen wir viel, viel schneller werden. Und zweitens, sie sind dann in Beschäftigung, die natürlich nur unterqualifiziert ist. Also nochmal, die Zuwanderung in Deutschland ist nicht so qualifiziert wie der durchschnittliche Inländer, der natürlich auch zum Teil auch ein Ausländer ist. Aber der Durchschnittsinländer ist deutlich besser qualifiziert als der durchschnittliche Zuwanderer. Und jetzt muss man einfach nur mal langsam irgendwann mal die Volksschule Sauerland besucht haben. Also wenn ein Sozialstaat eben halt den überdurchschnittlich leistungsfähigen überproportional besteuert und verbeitragt und daraus dann den unterdurchschnittlichen leistungsfähigen bezuschusst, das ist ja das Wesen des Sozialstaats, dann kann so ein Sozialstaat natürlich nicht dadurch gewinnen, dass man unterdurchschnittlich Qualifizierte dazu packt. Das muss ja die Last für die Überqualifizierten erhöhen, oder es muss zu Leistungskürzungen auf der unterqualifizierten Leistungsseite führen. Ich glaube, dazu muss man eigentlich tatsächlich nur die Volksschule besucht haben.
Trotzdem wird ja bei uns, ich meine, ich denke an den Koalitionsvertrag, da steht ja im Prinzip sogar explizit drin, meines Wissens, dass wir alle Art von Zuwanderung begrüßen, auch die unqualifizierte Zuwanderung. Und wir müssten die Leute ja nur qualifizieren hier, und da wird schon funktionieren. Da sagen Sie, das dauert zu lange und selbst hinterher ist das Gehaltsniveau zu tief, um einen ausreichenden Beitrag zu leisten.
Das ist genau der Punkt, und das kennen wir natürlich aus den Datenbeständen. Das weiß auch jeder, der damit zu tun hat, dass wir hier im Grunde genommen nur dann einen Gewinn hätten, wenn wir, und das ist ganz wichtig, das Zusammenspiel von Migration und Sozialstaat begreifen. Also ich will es mal illustrieren, sehr deutlich illustrieren. Wenn ich gar keinen Sozialstaat habe, also wenn ich sozusagen fast schon in Richtung USA denke, wo der Sozialstaat ja nicht besonders ausgebaut ist, dann nützt mir natürlich auch eine unterdurchschnittlich qualifizierte Migration, solange ich sie sehr schnell dann integriere. Und das ist dann das Wichtige. Wenn ich einen Sozialstaat habe, der vielleicht sogar noch weiter ausgefahren ist als der unsere in Deutschland, und da gibt es natürlich Beispiele, beispielsweise Dänemark hat ja einen deutlich weiter entwickelten Sozialstaat als wir in Deutschland, also noch weiter entwickelten. In Dänemark ist allerdings die Menschheit dort einhellig der Meinung über alle Parteien hinweg, dass Zuwanderung in so einen Wohlfahrtsstaat nicht tatsächlich sich lohnen kann. Das heißt, man kann den Wohlfahrtsstaat in Dänemark nur bewahren, indem man Zuwanderung verhindert. Und genau das macht man. Und man integriert auch sehr schnell und man erzwingt auch Integrationsprozesse, teilweise durch wirklich Verpflichtungen zum Umzug und Ähnlichem. Also da sind die Dänen ziemlich, sagen wir mal, konsistent. Die Schweden tendieren jetzt ebenfalls zu diesem dänischen Modell. Aber, und das ist der Preis, ich muss mich natürlich auch abschotten können. Dänemark kann halt einen Zaun ziehen und den haben sie ja fertig gebaut. Der Trump ist ja immer noch nicht fertig mit seinem Zaun. Aber Dänemark hat einen Zaun, da kommt keiner durch, da wird auch keiner reingelassen. So, jetzt können wir in Zentraleuropa oder in Frankreich oder in Deutschland ja wohl kaum Zäune ziehen. Das ist nicht möglich.
Ja, möglich wäre es schon, aber politisch, glaube ich, schwer durchsetzbar. Hm?
Ja, aber das ist ja Quark. Also nochmal, wer 40 Jahre keine Kinder bekommen hat, wie in Deutschland, wie in Österreich, wie in Frankreich, der muss Zuwanderung zulassen. Das ist doch ganz klar. Er braucht ja auch Zuwanderung. Wir brauchen sie. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist allerdings, welche? Und die Frage ist, wie im Zusammenspiel mit dem Sozialstaat. Ich kann eben halt den Sozialstaat, so wie er ist, nicht halten, denn dann schadet mir die Migration. Ich muss den Sozialstaat auf ein Niveau zurückführen, das irgendwo tragfähig oder nachhaltig ist. Also auf gut Deutsch. Wenn wir nicht ein Drittel unserer Wertschöpfung für Soziales ausgeben würden, wie wir das jetzt tun, sondern wenn wir wieder in den Sozialstaat gehen, sagen wir mal der 70er, 80er Jahre, wo wir zwischen 25% und 28% vielleicht der Wertschöpfung ausgegeben haben für Soziales, dann würde die Migration, allerdings auch nicht die ungesteuerte Migration, dann würde die Migration, die wir steuern würden, nach Qualifikation und nach Integrationsgeschwindigkeit, das ist das Wichtige. Also nochmal, Migration muss jung sein, Alter haben wir sowieso genug, Migration muss fertil sein, also jung und fertil, und Migration muss qualifiziert sein und sie muss sich integrieren, und zwar schnellstmöglich. Diese ganze Geschichte, da die Leute gar nicht erst arbeiten zu lassen, ist doch völliger Blödsinn. Wenn ich jemanden habe, der hier zuwandert, dann wandert er deshalb zu, weil er eben halt seine wirtschaftliche Position verbessern will. Und das würden Sie und ich in deren Stelle genauso tun, wie jeder andere vernunftbegabte Mensch auch. Das hat ja mit politischer Flucht oder so gar nichts zu tun. Das ist doch eine Chimäre, die wir da aufbauen. Das sind Flüchtlinge, die ihre Position verbessern wollen, und das ist verständlich. Und wir wollen was davon haben, dass sie ihre Position verbessern wollen. Wir wollen Win-Win machen. Und dieses Win-Win machen wir, indem wir Qualifizierte zuwandern lassen, Unqualifizierte nicht. Indem wir Junge zuwandern lassen, Alte nicht. Also auch deren Familienzuzug würde ich unterbinden als Einwanderungsland. Wir brauchen Einwanderungsregeln, die uns die Qualifikation und die Integration schaffen, damit wir dann mit dem reduzierten Sozialstaat tatsächlich einen Gewinn aus der Migration machen. Ohne das geht's nicht.
Ist es denn so, dass der Sozialstaat auch dazu führt, dass migrationswillige Menschen sich quasi das aussuchen, dass quasi die eher Leistungsbereiteren sagen, ich gehe nach Kanada und in die USA, und die nicht so leistungsbereit nach Deutschland gehen? Ich meine, es gab ja, kann man sowas nachweisen oder sind es einfach nur Behauptungen?
Also was wir wissen ist, wenn wir die Bruttowanderungsströme nehmen, dass wir in beiden Fällen, also beim Zuzug wie beim Wegzug, junge Menschen vor uns haben. Also auch die Deutschen, die abwandern, sind junge Menschen. Und die Deutschen, die abwandern, sind im Regelfall tatsächlich akademisierte junge Menschen. Die wandern ab. Ich meine, wer in Freiburg lebt, weiß, wie der Zug nach Basel besetzt ist. Wer in Norwegen lebt, also ich habe ja 30 Jahre meine Professur dort gehabt in Bergen. Wer in Haukeland, das ist die Uniklinik dort oben, da ist die Hälfte der Ärzte unterwegs mit einem norwegisch und heftigen deutschen Akzent. Wer in, sagen wir, im Financial District in London arbeitet, weiß genau, wie das da aussieht. Also es sind tatsächlich Hochqualifizierte, die wir verlieren. Und es sind eher Unterqualifizierte, die wir gewinnen. Also der Tausch ist nicht besonders gut.
Da gibt's ja, es gab ja, glaube ich, 2014 eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung von Professor Bonin. Kennen Sie wahrscheinlich auch. Damals ging es, das war ja vor der Flüchtlingswelle, ging es um die ökonomischen Wirkungen der Zuwanderung. Und die Studie, die hat mir dann ein bisschen Ärger mal eingebracht, weil ich habe am Cicero geschrieben, die haben damals schon gesagt, dass die Zuwanderung sich nicht rechnet. Ich glaube, der Herr Bonin wird zitiert mit den Worten, eine Wiederholung der Zuwanderung wie bei der Zuwanderung der Arbeitskräftezuwanderung, der Arbeit, quasi die Arbeitsmigration, das darf sie nicht wiederholen, aber einfach deshalb, wir müssen auf Migration setzen, die qualifiziert ist. Also genau das, was Sie gesagt haben. Und er hat auch damals den Case gemacht und gerechnet, dass im Prinzip der über den ganzen Lifecycle, das ganze Leben in Deutschland, diese Art der Zuwanderung mehr Kosten verursacht hat für den Staat als Einnahmen. Wenn Sie nehmen an, Sie kennen die Studie, würden Sie sagen, das gilt heute immer noch oder gilt es heute noch für schlimmer, als es galt, 2014 galt in der Studie?
Ja gut, die Studie von Holger Bonin aus 2014 ist ja nichts anderes als die Studie, die ich zusammen mit ihm gemacht habe, weil er war ja mein Assistent. Ich habe ihn ja promoviert.
Das habe ich natürlich wieder nicht gewusst. Ich bitte um Entschuldigung.
Kein Problem. Also wir haben zusammen in den 90er Jahren die erste Studie zur Migration gemacht. Das war damals meine Habilitation auch. Und er ist jetzt ja am Institut für höhere Studien in Wien und macht ähnliche Studien immer noch. Und die ersten Studien haben genau dasselbe Ergebnis gebracht wie alle Studien, die er alleine dann später gemacht hat und wie ich eben halt mit anderen Assistenten dann im Laufe der Zeit. Wir haben nie was anderes rausbekommen. Wir haben aber auch nicht nur nie was anderes in Deutschland rausbekommen, sondern es gibt kein Land der Welt, das was anderes rausbekommen hat. Deshalb muss man da vorsichtig sein. Also nochmal, Migration muss jung sein, qualifiziert sein und integrierbar sein. Und solche Kriterien müssen wir entwickeln, die dann uns sagen, okay, von denen haben wir und von anderen haben wir nicht. Und da müssen wir auch uns die Finger an der Grenze schmutzig machen und sagen, ja, das ist die Migration, die nützt uns nichts, die wollen wir nicht. Wobei die Grenze natürlich das Problem ist, denn wir haben ja gar keine Außengrenze in Deutschland, sondern wir haben nur noch europäische Außengrenzen. Deshalb müssen wir eine europäische Lösung suchen. Wir müssen diese europäische Lösung auch nicht einfach nur auf Papier schreiben, dass den Preis nicht wert ist, den das Papier hat, sondern wir müssen dann Verbindlichkeiten schaffen. Also ein Dublin-Abkommen, ohne dass man sich dran hält, oder ein Maastricht-Abkommen, ohne dass man sich dran hält, das macht keinen Sinn.
Jetzt haben wir, da bin ich mit einer Meinung, die Frage ist jetzt nochmal aufzugreifen, weil es gibt ja Kritik an Ihrer Nachhaltigkeitsrechnung. Ich habe vorhin Herrn Truger zitiert und ich muss das einfach fragen, mein Herr Jens Südekum hat da gleich auf Twitter geschrieben, nach dem Motto, ja, hier geboren sind auch ein Verlustgeschäft, nach dem Motto, was ist dieser Quatsch, diese Nachhaltigkeitsrechnung, die darf man gar nicht annehmen. Ich meine, ist das nur, weil einem die Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben, eben Steuerung, Zuwahl und so weiter, nicht gefällt? Ist das die Motivation aus Ihrer Sicht? Oder sagen Sie, naja gut, es gibt durchaus Grenzen dieser Modellbetrachtung, wie wir sie vornehmen?
Also nochmal, was wir machen, ist eine fiskalische Buchhaltung. Wir nehmen die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und schreiben die quasi fort. Und alle Schwierigkeiten, die man bei der VGR hat, haben wir auch, nur noch mehr. Und alle Ungenauigkeiten der VGR, eben einzelne Leute glauben ja immer, dass wenn wir 1,7% BIP-Wachstum haben, dass wir 1,7% BIP-Wachstum haben. Jeder Statistiker weiß, dass das Schwachsinn ist. Alle Ungenauigkeiten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung haben wir natürlich auch in unseren Rechnungen. Und ein paar mehr, weil wir ja natürlich in die Zukunft projizieren und Annahmen machen müssen. So, und da hat Kollege Südekum natürlich recht, da stecken eine ganze Menge Annahmen hinter. Was ich mich immer frage bei ihm und bei den anderen Kritikern ist, die diese Methode kritisieren, die kritisieren die Methode dann, wenn wir eine Migrationsrechnung machen. Wenn allerdings alle paar Jahre das Finanzministerium die Methode als Tragfähigkeitsanalyse des Kollegen von Herrn Truger, nämlich von Herrn Werding, wenn der die dann macht, dann stimmt das auf mal und dann ist das auch eine Methode, die man anwenden kann. Wenn der Sachverständigenrat in Deutschland diese Methode anwendet, dann ist das auch eine Methode, die man anwenden kann. Wenn die eidgenössische Finanzverwaltung diese Methode anwendet für die Schweiz, dann ist das offensichtlich auch kein Problem. Also ich habe die Kollegen in der Kritik nur dann gehört, wenn ich das für die Migrationsanalyse in Deutschland gemacht habe. Ich habe das für 40 Länder der Welt gemacht und überall wurde das nicht kritisiert von den Kollegen. Aber wenn das um Migration in Deutschland geht, schon. Kommt mir komisch vor.
Ja gut, wahrscheinlich, weil alle mit Ihnen einer Meinung sind. Sie haben es ja auch gesagt, wir brauchen Zuwanderung und vielleicht Angst haben, dass das dann Zuwanderung begrenzt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX, das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct.
Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Wenn wir jetzt das anschauen, Sie haben vorhin gesagt, wir haben diese Nachhaltigkeitslücke, wir haben alleine für die Pensionsverpflichtung der Beamten nochmal 60% von BEP Schulden, so habe ich Sie knapp verstanden, also doppelt so hoch, da kommt die Rente und alles, mehr sogar. Und jetzt ist doch so, wenn ich Sie richtig verstehe, dann erhöht doch die Zuwanderung Unqualifizierter auch eine Nachhaltigkeitslücke.
Und das ist ja genau das Ergebnis, das so umstritten war, was ja auch manchen Kollegen dann nicht gepasst hat. Und natürlich gibt es immer Applaus von der falschen Seite bei solcher Sache. Aber da kann die Wissenschaft ja nichts für, wer einen applaudiert da oder wer nicht. Also die Nachhaltigkeitslücke wird vergrößert durch Migration, wenn sie nicht gesteuert ist. Punkt, fertig, aus. Dazu müsste der Sozialstaat wirklich so schwach ausgebildet sein, wie in den Vereinigten Staaten vielleicht. Vielleicht nutzt da auch unqualifizierte Migration, ich weiß es nicht. Aber man muss schon einen fast nicht mehr existenten Sozialstaat haben, damit man was hat von Migration. Und das wollen wir in Europa nicht. Wir sind ein soziales Europa und das wollen wir auch bleiben. Und deshalb müssen wir die beiden Dinge miteinander kompatibel machen. Das ist eigentlich die Quintessenz der ganzen Geschichte. Aber, und das ist natürlich der Punkt, den Sozialstaat in Deutschland rückzuführen, was man sowieso muss. Denn nochmal, man muss sich das einfach so vorstellen, auch ein Durchschnittsdeutscher kann im Durchschnitt das, was er im Durchschnitt vom Staat im Lebenszyklus noch will, nicht mehr finanzieren. Wir brauchen nicht mal Migration, um die Nachhaltigkeitslücke aufzubauen. Die geht auch ohne Migration. Also auch ohne Migration sind wir nicht in der Lage, unseren Sozialstaat weiter fortzuführen. Wir müssen was dran ändern. Und was wir dran ändern müssen, ist klar. Wir können doch nicht die Leistungen immer weiter für die Alten, für die Empfänger, die Transferempfänger nach oben schrauben. Und da müssen wir dran arbeiten. Wir sind ein Deutschland, wie gesagt, mit der höchsten. Mit der wirklich höchsten Sozialstaatsquote, die wir jemals in diesem Land gehabt haben. Wir sind ein Deutschland mit den höchsten Steuereinnahmen pro BIP, also relativen Steuereinnahmen, die wir jemals hatten. Wir sind ein Deutschland mit den höchsten Beitragseinnahmen, die wir jemals hatten. Wir sind ein Deutschland mit den niedrigsten Investitionsausgaben, die wir jemals in diesem Land getätigt haben. Und das alles soll dann zusammenpassen? Das geht doch nicht. Das wissen wir doch alle ganz genau. Natürlich sperrt sich jetzt die Sozialdemokratie noch ganz erheblich gegen die entsprechende Rückführung, weil die sind mehr oder weniger ja nicht mehr die Partei der beschäftigenden Arbeiterschaft in Deutschland, sondern eher eine Partei der Rentner und der älteren Arbeitnehmer geworden. Und das fällt ihnen natürlich auf die Füße. Und wir haben natürlich auch keine wirklichen, sagen wir mal, Schranken vor dem, was die Subventionen angeht. Denn auch hier sind wir superlativ. Wir haben noch nie in Deutschland so viel subventioniert, wie wir jetzt subventionieren, dank der Energiewende. Wie viel Superlativen in die falsche Richtung wollen wir denn noch aufbauen? Es geht nicht. Wir können uns auch das nicht leisten. Die Energiewende kostet uns Milliarden und Billionen an entsprechenden Subventionen. Wir werden das nicht hinbekommen und wir werden auch die Welt nicht retten. Also dieses untrügliche deutsche Gelämmere, dass wir immer wieder Vorbild sein wollen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt in diesem Land. Aber im Norden, in Skandinavien, sagt man sich immer, dass wenn die Deutschen mal wieder Vorbild sein wollen, man im Norden die Köpfe einziehen muss. Die haben Erfahrungen damit. Und deshalb sollten wir das verdammt nochmal lassen langsam. Wir sind nicht die Besseren.
Da bin ich voll und ganz mit einer Meinung. Ich habe ganz viele Fragen aufgeschrieben. Ich kann mal mit der ganz banalen, als ich die Zahl gelesen habe, die latente Last der Zuwanderung, die Sie ausgerechnet haben, es waren, glaube ich, 30 Billionen, korrigieren Sie mich mal, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich nichts anderes als die Verkündung des Staatsbankrottes, weil ich könnte mir nicht vorstellen, wie das jemals zu stemmen ist.
Ja gut, es waren, wenn wir keine Migration hätten, das war so eine hypothetische Zahl in der Studie, war natürlich aber nur eine hypothetische Zahl, die dann passiert, wenn nichts passiert. Also wenn wir nichts machen, wenn wir weiterhin Zuwanderung nicht steuern und so tun, als ob wir gar kein Einwanderungsland wären. Wenn wir weiterhin die Renten so finanzieren oder die Leistungshöhe so halten, wenn wir die Beamtenpensionshöhen so halten, wenn wir die Krankenversorgungsleistungen so halten und so weiter und so fort, dann würde eben halt da irgendwo was bei, ich glaube, 70 oder 80% des BIPs herauskommen als Nachhaltigkeitslücke, zusätzlich durch Migration. Aber die Gesamtnachhaltigkeitslücke, da reden wir ja eher über 400, 450, 500% des BIPs. Da sind sie also schon tatsächlich bei 20 Billionen Euro. Das ist ein Staatsbankrott, wenn wir nichts tun. Das ist richtig. Und der Staatsbankrott wird natürlich so stattfinden, dass wir massiv weiter in die Verschuldung dann auch sichtbar in die Verschuldung gehen. Denn nochmal, so eine Beamtenversorgungslast ist im Moment unsichtbar. Aber in dem Moment, wo ich in Pension gehe, und das mache ich nächstes Jahr, bin ich keine unsichtbare Staatsschuld mehr, sondern dann werde ich zu einer sichtbaren Staatsschuld, weil das Land Baden-Württemberg das nicht schultern kann, ohne neue Landesschuldverschreibungen zu emittieren. Und genau das passiert. Und dann bekommen wir eine Schuldenquote auch offen, die tatsächlich nicht zu schultern ist. Und da müssen wir dann ran. Das können wir nur durch entsprechende Leistungsanpassung machen oder durch entsprechende Steuer- oder Beitragssatzerhöhung. Das ist die Alternative. Und wenn wir unseren jungen Menschen in 20 Jahren sagen, dass wir deren Beiträge mal eben von 40% insgesamt auf 55 oder 60% erhöhen und deren Steuern dann auch nochmal erhöhen, weil wir ja die Bundeszuschüsse finanzieren müssen, dann kriegen wir natürlich ein Akzeptanzproblem der jungen Generation im Jahr 2040 aufwärts mit den Generationenverträgen. Die werden sich dann fragen, warum sollen wir das denn tun? Warum sollen wir so hohe Beiträge zahlen? Und sie werden uns die Frage stellen, was habt ihr bezahlt? Und wenn wir dann sagen bei der Rentenversicherung, naja, wir haben 20% bezahlt, dann werden die uns fragen, ja, aber warum sollen wir dann 26% und nochmal die Steuern für den Bundeszuschuss zahlen? Das ist doch viel mehr, als ihr bezahlt habt. Dann werden wir denen erzählen, ja, weil das liegt daran, dass wir so viele sind, woran die allerdings dann keine Schuld haben können. Und wenn wir denen sagen, unseren Kindern dann letztlich als Babyboomer, naja, das liegt daran, dass wir so viele sind und ihr so wenig, dann werden die mit Sicherheit eines sagen, dafür könnt ihr was. Denn dass wir so wenig sind, ist ja nicht unsere Schuld.
Klar. Jetzt habe ich mal, bevor wir auf die Steuermöglichkeiten kommen und die Reformmöglichkeiten kommen, wir haben ja gerade den Gründungsparteitag gehabt von der Partei Sarah Wagenknecht und da haben sie ganz groß verkündet, wir wollen eine Reform des Rentensystems, sodass wir ein Rentensystem haben wie in Österreich, wo ja die Renten viel höher sind. Und da habe ich mir gedacht, so viel interessant, ich bin jetzt kein Experte dafür, warum haben die Österreicher eigentlich höhere Renten und haben die nicht dasselbe Problem wie wir?
Nein, die Österreicher haben nicht dasselbe Problem. Die haben ein deutlich größeres Problem mit ihrer Rentenfinanzierung. Die ist nämlich überhaupt nicht finanzierbar. Also die Österreicher sind tatsächlich, was die Nachhaltigkeitslücke angeht, der Rentenversicherung eher schlimmer dran als wir und müssen deutlich drastischer Reformen vornehmen. Die haben allerdings einen Vorteil im Gesundheitssystem, das weiß allerdings so eine Sarah Wagenknecht nicht, weil die picken sich natürlich immer nur die Rosinen aus Nachbarsgarten raus. Also die Kirschen schmecken dann immer nur gut, wenn das genau die Kirschen sind. Wenn Sie sich das Gesundheitssystem in Österreich anschauen und die Zuzahlungsgeschichten, die da laufen in Österreich, ich habe das mal vor ein paar Monaten gefordert, so ähnliche Zuzahlungen wie in Österreich, da bin ich geschlachtet worden fast. Also, denn das ist kaltherzig, neoliberal und unsozial, was die Österreicher da machen.
Okay, jetzt gehen wir nochmal zum nächsten Schritt. Wenn ich jetzt Sozialdemokrat wäre oder Sarah Wagenknecht oder Grüner, würde ich sagen, ist auch kein Problem, es gibt so viel Reichtum im Land. Wir können doch einfach die Reichen besteuern. Und die Reichen, wäre es meine These, sind eh sowieso die Alten. Also statt quasi Jungen zu belasten und für die Alten zu bezahlen, plündere ich einfach die Alten. Ich erhöhe mal Vermögenssteuer, Vermögensabgabe, ich mache deutlich drastisch höhere Erbschaftssteuer. Da gibt es doch bestimmt noch viele Möglichkeiten, mit denen wir das System finanzieren können.
Ja, also wer von Steuerrecht keine Ahnung hat, der würde das so sagen, ja. Aber wer immer im Steuerrecht einigermaßen bewandert ist, weiß natürlich, dass das, sagen wir mal, Wolkenkuckucksheime sind. Also, A1, eine Vermögensteuer muss man sich ja leisten können. Die Vermögensteuer ist ja nicht ausgesetzt, weil wir sie einfach abgeschaffen wollten, sondern wir haben einfach nicht die Möglichkeit, eine Vermögensteuer vernünftig zu administrieren. Schon die damalige Vermögensteuer hat ja fast ein Drittel Verwaltungskosten verursacht und das Aufkommen war sehr gering. Wenn Sie jetzt auch noch jeden Picasso dann bewerten wollen oder sonst wie was, um das verfassungsrechtlich koscher zu gestalten, die Vermögensteuer, dann werden Sie da, das ist völlige Absurdität. Das Zweite ist die Erbschaftssteuer. Also ich weiß auch nicht, woher diese Geschichte kommt. Also jeder, der vernünftig über Steuern Bescheid weiß, weiß ja, dass wir in Deutschland, was die Ehepartner angeht, die höchsten Erbschaftssteuersätze der Welt mit haben. Und jeder, der darüber Bescheid weiß, weiß, dass wir eine Erbschaftssteuer in direkter Linie unter den 10 Spitzensteuersätzen weltweit liegen. Und nur bei den nicht direkten Verwandtschaftsbeziehungen, da sind wir in den Steuersätzen im Mittelfeld, im oberen. Also auf gut Deutsch, da sind wir schon überall an der Spitze. Und wer das auf die Spitze nochmal treiben will, die Spitze, muss ich einfach klar machen, dass wir in Österreich beispielsweise die Erbschaftssteuer abgeschafft haben. Dass in Dänemark die Erbschaftssteuer in direkter Linie ebenfalls abgeschafft wird. Und sorry, wenn das weiter erhöht wird, dann werde ich auf jeden Fall eine dänische Staatsbürgerschaft beantragen. Das ist für mich auch gar kein Problem. Und dann eben keine Vermögenssteuer zahlen. Denn nochmal, in Europa sind diverse Länder auf dem Weg, die Erbschaftssteuer abzuschaffen. Da werden wir in Deutschland die nicht aufrechterhalten können, geschweige denn erhöhen können.
Ja gut, es gibt aber das Thema Ausnahme, es gibt das Thema große Ausnahme für die Familienunternehmen und die wahren Reichen haben wir die Familienunternehmen. Da wird immer gesagt, müssen also auch die Unternehmen mit besteuern.
Ja, also nochmal, wenn man eine Erbschaftssteuer so fortführen will, wie wir sie haben, dann wird man leider nicht drum rumkommen, wieder diverse Reformen zu machen, denn die Ausnahmen für die Familienunternehmen passen überhaupt nicht ins Konzept. Das geht nicht. Man kann nicht, nur weil Kapital in einer Familie gebunden wird, dieses Kapital als arbeitsplatzschaffendes Kapital in der Erbschaftssteuer privilegieren und alles andere Kapital eben halt, weil es eben nicht Arbeitsplätze schafft, diskriminieren. Das deutsche Erbschaftssteuerrecht ist so nicht haltbar auf Dauer. Das wird so nicht auch Bestand haben. Insofern sind wir ja als Stiftung Marfolgschaft auch immer wieder auf der Schiene, schafft endlich die Erbschaftssteuer ab, so wie die anderen Länder rundherum um euch auch. Macht vielleicht einen Zuschlag in der Einkommensbesteuerung, das ist vernünftig. Das trifft auch, wenn Sie die Reichensteuer nochmal erhöhen, eigentlich die richtigen, weil das sind die, die hohe Erbschaften haben und damit dann auch später hohe Einkommen. Und insofern wäre ein Zuschlag zur Einkommensteuer die viel einfachere Variante. Aber auch hier, die Hoffnung, dass das den Sozialstaat finanziert, die paar Tausend, sorry, also wer Steuerrecht wirklich kennt und Ergiebigkeit von Steuerrecht kennt und Steuersubstrat weiß, dass der Weg nicht gangbar ist.
Kommen wir zum Reformen. Sie haben gesagt, wir müssen den Sozialstaat reformieren. Ich meine, bei den Beamtenversorgungen würde ich sagen, da ist das Kind im Brunnen gefallen, da können wir nicht viel machen. Wir können wahrscheinlich nicht rückwirkend sagen, wir kürzen ihre Pension, Herr Raffelhüschen, gehe ich mal von aus. Wir verbeamten weiterhin im großen Maße. Ich meine, und Sie haben gerade gesagt, die Sozialdemokraten, keiner will das machen, die Rentner haben die Stimmenmehrheit. Wie soll der Sozialstaat reformiert werden?
Also über die politökonomische Geschichte sollen wir uns mal gleich erstmal unterhalten. Aber die Tatsache, also die tatsächlichen Dinge, die zu tun sind, die sind nun nicht so horrend, wie die meisten Leute glauben. Also nochmal, in den Beamtenversorgungslasten, da kommen wir tatsächlich nicht umhin. Die haben Verfassungsrang, wir können da nicht viel dran machen. Aber wir könnten beispielsweise, und das haben wir ja damals mit dem Nachhaltigkeitsfaktor aus der Rürup-Kommission heraus schon vorgeschlagen, den wirkungsgleich auf die Beamtenschaft zu übertragen. Hätten wir das getan, hätten wir jetzt schon ein deutlich geringeres Problem. Das haben wir nicht gemacht, weil das war eben halt sozial nicht zumutbar, diesen Beamten. Und jetzt müssen wir härter ran. Das, was wir zu tun haben, ist eigentlich eine Entkopplung der Beamtenpensionen von der Lohnwachstumsrate, die entsprechend der Beamtenbund und Verdi verhandelt. Sie müssen die passiven Beamten eben halt, sie dürfen sie nicht beteiligen an den Lohnsteigerungen für die Aktiven bekommen. Dann haben sie schon mal ein bisschen Luft und ein bisschen Spielraum besorgt. Wir müssen bei der Rente ebenfalls die Entwicklung der Renten von den Löhnen entkoppeln. Das war ja der Nachhaltigkeitsfaktor, den wir damals vorgeschlagen haben. Wenn wir den tatsächlich ein bisschen härter gestalten, sind wir da auch auf einem guten Weg und können es schaffen. Gesundheitsversorgung ist ein massiver Klotz. Da wird es wahrscheinlich zu den meisten Verwerfungen kommen, weil wir deutlich mehr Eigenbeteiligungen und deutlich mehr Zuzahlungssysteme brauchen. Und weil wir natürlich auch da die entsprechenden Beiträge von den Löhnen entkoppeln müssen, weil jeder von uns weiß ja, dass eine Lohnerhöhung nicht krank macht und deshalb die Lohnbezogenheit der Beiträge ja falsch ist. Das ist in der Bevölkerung bloß noch nicht so richtig durchgedrungen. Und bei der Pflege müssen wir einfach ganz klar sagen, wenn man vor 95 seine Pflege selbst bezahlen konnte, dann soll man vielleicht nach 2025 vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre auch selbst bezahlen können, denn das konnte man früher ja auch. Also wir sollten eigentlich nur uns den Zustand des Sozialstaats vor 20 oder 30 Jahren vor Augen führen, denn damals gab es ja gar keine Pflegeversicherung.
Ja gut, aber politökonomisch. Ich meine, jetzt sind Sie, wir plaudern heute miteinander. Ich finde es total spannend. Hätte ich ja nicht so erneut eingeladen. Ich folge Ihnen natürlich Ihrer Argumentation. Jetzt sitzen Sie aber nicht bei Herrn Lanz und bei Maybel Illner rund um die Uhr, sondern sitzen die anderen, die sagen, wir müssen nur die Steuern erhöhen und so weiter. Gibt es überhaupt Länder, weil Sie so viele Länder angeschaut haben, die erfolgreich reformiert haben?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die beispielsweise auf die Warnung, die wir ja alle vor circa 30 Jahren schon oder 40 Jahren schon ausgesprochen haben, nämlich dass die Rentenfinanzierung von der Umlage hin zu mehr Kapitaldeckung gestaltet werden muss. Diesen Ratschlag ist Deutschland ja quasi gar nicht gefolgt. Andere Länder schon. Das Land, wo ich 30 Jahre parallel zu Deutschland meine Professur hatte, Norwegen, hat die größte Kapitaldeckung der Menschheitsgeschichte gemacht und fährt damit fantastisch. Dänemark hat in seinen Zuschlagspensionen eine sehr starke Kapitaldeckung eingebaut, fährt gut. Schweden fährt mit seinen ATP-Pensionen ebenfalls gut. Sie sind zum großen Teil vernünftig kapitalgedeckt refinanziert. Und die Schweizer sind auch da und sind eigentlich relativ solide ausgestaltet. Die anderen haben es verpennt halt. In Deutschland haben wir das ja auch gesagt. Und nochmal, ich war ja, wie gesagt, auch an Entwicklung des norwegischen Generationenfonds mit beteiligt damals in Bern. Also das wussten wir doch alle. Und die Politiker damals hätten das doch auch machen können. Und da hat es auch einen gegeben, der uns irgendwo Gehör geschenkt hat. Das muss man ganz klar so sagen. Also die Schröderschen Reformen, und zwar auch die Rentenreform unter Schröder in der Agenda 2010, war die größte Rentenreform, die wir überhaupt jemals in der deutschen Geschichte durchgezogen haben. Wir haben mit der Arbeitsmarktreform von Schröder und Peter Hartz die größte Arbeitsmarktreform der deutschen Geschichte durchgezogen. Wir haben die größte Steuerreform der deutschen Geschichte durchgezogen mit der Agenda 2010. Und wir waren eigentlich vom kranken Mann Europas zum gesunden geworden und jetzt sind wir wieder krank. Denn wir haben alles zurückgeführt. Wir haben alles wieder kaputt gemacht, was eigentlich mit dieser Agenda 2010 uns das zweite deutsche Wirtschaftswunder beschert hat. Denn wir haben zwischen 2008 und Corona nur Wachstum gehabt. Das war immens, was da passierte. So, und deshalb müssen wir uns rückbesinnen wieder auf diese Sachen. Wer Hartz-IV-Empfänger zu Bürgergeldempfängern macht und ihnen keine Leistung abfordert, der hat Hartz IV nicht verstanden. Der weiß wahrscheinlich im Regelfall, wie die meisten meiner Kollegen, die darüber reden, auch nicht, was Hartz I, II, III ist. Denn das muss es ja auch gegeben haben. Aber darüber weiß keiner. Keiner weiß, dass das die Übertragung der dänischen aktivierenden Arbeitsmarktreform auf Deutschland gewesen ist, was der Peter Hartz damals gemacht hat. So, nun mag man über Peter Hartz und Schröder heute denken, was man will. Aber die Reformen, die gemacht haben, waren vernünftig. Punkt, fertig, aus.
Genau, das ist also ein Aspekt. Also ich kenne auch nicht 1, 2, 3 auswendig, aber ich weiß, ein Aspekt war zum Beispiel, dass man eben den Druck erhöht hat für Leute, die arbeitslos werden, sofort einen neuen Job zu suchen und nicht erst 6 Monate zu warten, einen Garten zu machen, weil man wusste, dass es der Wert bereits des Humankapitals sich ab Tag 1 entwertet, wo man nicht in Arbeit ist. Das ist sicherlich eine gute Reform war. Jetzt haben wir ja die Situation, die Arbeitslosigkeit wird ja der Regierung nicht auf die Füße fallen, weil allein demografisch bedingt, auch wenn wir eine Deindustrialisierung erleben, auch wenn von Bayer über Bosch bis sonst wie selbst BioNTech Arbeitsplätze woanders schafft und nicht in Deutschland oder sie sogar hier abbauen, dann steigt die Arbeitslosigkeit nicht groß an, weil einfach Babyboomer in Rente gehen. Dann haben wir im Prinzip von der Arbeitsmarktseite her keinen Druck. Man kann immer behaupten, wir haben doch alles gut, Beschäftigung ist da. Die Defizite gehen nach oben, dann hebt man die Schuldenbremse auf und macht Sondertöpfe, Altersversorgung, was weiß ich. Sie haben ja im Prinzip geschildert, 30 Jahre lang hat Deutschland nicht zugehört. Ich wüsste jetzt übrigens aktuell keinen Politiker, der uns so zuhört. Keiner wird es offiziell sagen. Denken Sie an den Wahlkampf, Herr Scholz hat gesagt, ich möchte mit echten Experten sprechen, als es um die Rentenversicherung geht. Als er gesagt hat, mit mir bleibt alles, wie es ist. Das heißt doch eigentlich, wir machen einfach 30 Jahre weiter und erhöhen die Steuern, machen Schulden, investieren nicht mehr ins Land. Langsamer Niedergang ist ja kein großer Knall, sondern so ein langsames Siechtum.
Ja, da geht's dann unserem Land so wie uns, denn das wird im Durchschnitt der Durchschnittsmensch dann auch durchleben, denn er sieht dahin. Wir sind ja eine sehr, sagen wir mal, gerontologische Gesellschaft geworden. Also so alt wie wir heute sind, waren wir in Deutschland noch nie. Wir werden noch älter. Insofern ist das schon richtig. Und wenn die politische Mehrheit weiterhin dort ist, wo sie ist, und der Medianwähler ist heute älter als 55, das muss man sich mal reintun, dann wird es letztlich keine politische Mehrheiten geben, die diese Steuer- oder Beitragserhöhungen abwehren, keine Mehrheiten geben, die die Schulden abwehren. Und deshalb muss man jetzt natürlich sich irgendwoher die Schützenhilfe für die vernünftige Politikstrategie suchen. Unsere Kinder, also wir sind ja beide Babyboomer, also die Kinder der Babyboomer können die Mehrheit nicht sein. Sie sind dafür viel zu wenig. Sie müssen sich also Koalitionäre suchen. Und die natürlichen Koalitionäre der Babyboomer-Kinder sind jene Babyboomer, die Kinder haben. Denn die könnten unter Umständen, wenn sie vernünftig, altruistisch jedenfalls, und die meisten von uns, die Kinder haben, sind Altruisten. Wenn sie so agieren, könnten sie vielleicht die Einsicht haben zu sagen, okay, dann machen wir das doch nicht mit. Wir können eben halt nicht unsere Kinder belasten mit Steuersätzen, die wir nicht selber geschuldet haben, mit Beitragssätzen, die wir nicht selber bereit waren zu zahlen. Und gleichzeitig müssen wir uns als Generation auch klar machen, dass die Staatsschulden, die da entstehen, sehen Sie, die Staatsschulden, die werden ja mehr und mehr jetzt explizit, also im Grunde genommen wie Bundesobligationen, Landesschuldverschreibungen und so weiter und so fort, in festverzinslicher Struktur gehalten. Wenn wir dann eben halt mehr und mehr Staatsschulden ausgeben, haben wir ja kaum noch mehr Abnehmer. Wir werden wahrscheinlich die Staatsschulden vom Staat selbst kaufen lassen, so wie wir das die letzten 10 Jahre ja auch gemacht haben.
Von der EZB, genau.
Von der EZB, genau. Wenn wir das dann so tun, haben wir nichts anderes als eine, sagen wir mal, Anfeuerung von weiteren inflationären Prozessen. Und ich meine, das ist ja genau der Punkt. Sehen Sie, unser Sozialstaat kostet entweder unseren Kindern höhere Steuern und Beiträge oder es enteignet den deutschen Sparer. Denn das muss man sich ganz klar machen. Inflation ist nichts anderes als die Enteignung der Kaufkraft der deutschen Sparer, die in anleiheförmigen Produkten reinvestiert sind. Das heißt, die Kapitaldeckung durch Staatsanleihen betrieben haben. Das sind Pensionskassen beispielsweise. Die sind zu 90% in Staatsanleihen refinanziert, weil sie es mussten. Das sind Garantieprodukte im Finanzdienstsektor. Sie mussten ja. Wir haben ein Versicherungsaufsichtsgesetz. Wir haben ein Niederswertprinzip in der Bilanzierung. All das führt dazu, dass diese Staatsschulden als Alterssicherung dient. Ja, aber wenn die Alterssicherung entwertet wird, weil ich kann mir nicht mehr das kaufen davon, was ich ursprünglich dachte, dann werde ich auch als Alter ziemlich darunter leiden, dass der Staat sich weiter verschuldet. Und deshalb müssen wir die Schuldenbremse auch wirklich einhalten. Es geht nicht.
Also könnte natürlich auch anders argumentieren, könnten sagen, na gut, wenn ich keine Erbensteuer erhöhen kann, dann habe ich es faktisch so eine Erbensteuer, indem ich nämlich die Alten enteigne durch Inflation.
Das ist richtig, aber das ist natürlich eine Erbschaftssteuer, die den kleinen Sparer am meisten trifft. Denn derjenige, der vernünftig refinanziert ist, der war ja nicht so doof und hat nur in Anleihen und Garantieprodukte investiert, sondern der hat sich, so wie nach meinem Großvater oder den Regeln unserer Großväter, mindestens so 1/3 in Aktien und so 1/3 in Immobilien refinanziert. Und wer das getan hat, der ist in jedem Fall fein raus. Es ist der kleine. Ist der kleine Mann, der Mittelstand, der kleine Mittelstand, der wirklich betroffen ist davon, dass wir inflationäre Prozesse haben. Und schauen Sie sich nur, was wir in Summe bislang an Inflation hatten. Und dann schauen Sie sich mal an, was so ein Staatsanleihenportfolio heute noch an Kaufkraft hat.
Trotzdem würde ich noch mal einhaken wollen. Es gibt ja da in der Wissenschaft zwei Lehren, die einen oder zwei Denkrichtungen. Die einen sagen, schau nach Japan, eine alternde Gesellschaft ist eher deflationär, weil die Leute konsumieren weniger, sparen mehr fürs Alter, die fragen weniger nach. Dann gibt es andere, da gab es noch eine Studie von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die haben sozusagen die Abhängigkeitsquoten angeschaut, haben gesagt, wenn es ganz viele Leute gibt, die arbeiten, wenig die abhängig sind, weil noch nicht so viele in Rente sind und weil es wenig Kinder gibt, dann hat man eher deflationär, umgekehrt, wenn es viele Kinder gibt und oder wenn es viele Alte gibt, relativ zu den Arbeiten, ist eher inflationär. Was ist denn Ihr Blick darauf? Wie wirkt die Demografie jetzt mal für sich alleine betrachtet auf die Inflation?
Also ich bin dazu zu sehr durch meinen alten Lehrer da geprägt. Also ich bin durch die Schule des alten MJM Neumanns gegangen und habe meine monetaristische Sichtweise leider nicht korrigiert im Laufe meines Lebens. Ich glaube, zur Inflation gehört immer noch das Gelddrucken. Es ist zwar nicht die Ursache. Also Inflation entsteht natürlich durch das Gelddrucken, also durch Staatsverschuldung. Aber ich brauche natürlich immer eine Lunte auch an der Dynamitstange. Also die Geldmenge, das Gelddrucken, die Staatsschuld, die ausstehende, ist die Dynamitstange. Und die Lunte daran ist vielleicht Ukraine oder Corona oder sonst was gewesen. Und das ist das, was ich zusammen brauche, um Inflation zu erzeugen. So, ich habe keinen Schimmer, welche demografischen Prozesse da dominant sind. Denn die indirekten Wege der Demografie, nämlich die Staatsschuld zu erhöhen beispielsweise, indem man sich nicht traut, Steuern oder Beiträge zu erhöhen. Diese indirekten Wege sind viel, viel vehementer als der direkte Impact der Demografie auf die Inflationsrate. Da würde ich vorsichtig sein. Und wenn ich mir Japan anschaue, na gut, natürlich haben die deflationäre Prozesse gehabt, die haben aber auch ihre Staatsschulden im Land gehalten, weil alle entsprechenden Alten haben diese Papiere zu quasi Nullzins auch aufgesogen. Sie haben das ja nicht institutionalisiert, sondern die waren dazu bereit, für, sagen wir mal, sinkende Kaufkraft trotzdem in diese Papiere zu investieren. Das muss nicht unbedingt sein. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben ja den norwegischen Generationenfonds beispielsweise ja so gestaltet, dass der tatsächlich keine norwegische Staatsanleihen kaufen darf. Wir haben das verboten in Norwegen, eben weil der Kauf von Staatsanleihen gar keine Kapitaldeckung ist. Das ist nichts anderes als eine Verbriefung der Umlage, wenn Sie die Refinanzierungsstrukturen ausschließlich in anleiheförmigen Produkten machen. Deshalb eben halt im Generationenfonds von Norwegen, bitteschön, 70% in Aktien. Und der Rest in Infrastruktur, aber nichts in Staatsanleihen. Das ist keine Kapitaldeckung. Und da muss man ganz klar sehen, diese mehr von der Mündel sicheren Staatsanleihe. Also meinem Großvater hat das eine Menge gekostet, denn seine Reichsanleihen waren nichts mehr wert.
Wenn wir, ja, wenn wir jetzt mal über Deutschland hinausgucken auf die EU. Ich meine, Sie haben vorhin den Nachhaltigkeitsbericht des Finanzministeriums erwähnt. Die EU macht das ja auch. Die EU macht ja auch einen Bericht der Nachhaltigkeitslücke. Sehen Sie denn auf der EU irgendwelche Bemühungen, das Thema ernsthaft anzugehen? Oder ist es wie in Deutschland Augen zu und durch?
Es ist auch auf EU-Ebene eher eine deskriptive Statistik. Und die haben wir ja vorbereitet, weil wir waren die, die damals versucht haben, die standardisierenden Berechnungsformen für Luxemburg, also für das Europäische Statistische Zentralbüro zu entwickeln. Das ist im Moment konsequenzlos, weil keiner sich traut. Sie merken ja, ich meine, Deutschland hat natürlich ein Problem mit seinen Rentnern, aber wenn ich mir die Rentner in Frankreich anschaue, dann sind die deutlich militanter noch und wehren sich gegen alles, was jeder vernunftbegabte Mensch ihnen als Ratschlag mit auf den Weg geben würde. Denn es darf ja nicht sein, was da ist. Und deshalb muss man früh in Rente gehen können. Also wir sind in Deutschland immer am Jammern darüber, dass es uns, dass wir so viele Probleme haben. Es gibt Länder, die haben noch mehr. Also da ist nach oben hin die Richterskala ziemlich offen. Also Europa hat, was Südeuropa angeht, eher noch weniger nachhaltige Systeme. Was Nordeuropa angeht, eigentlich solidere Systeme und Zentraleuropa steckt so irgendwo da in der Mitte.
Jetzt haben Sie gerade erwähnt, in einem Jahr gehen Sie in Pension. Ich glaube, wir sprechen trotzdem auch später noch, weil ich glaube, Sie werden ja nie richtig in Pension gehen. Sie gehen nur formell in Pension, wechseln quasi die Art der die Arbeitszeit und den Arbeitsort vielleicht. Was ist Ihr persönlicher Ausblick auf das, was da passiert?
Vielleicht ganz kurz, ich gehe in Pension mit 68, also es dauert noch ein bisschen, ich habe noch ein Forschungssemester hinten dran und alles. Und ich will das jetzt mal betonen, das ist ein normales Zugangsalter, 68 oder 69, vielleicht sogar 70. Und es ist völlig richtig, was Sie sagen, Herr Stelter, ich werde eben halt als Leiter des Instituts ausscheiden, aber dafür habe ich halt ein An-Institut und das werde ich weiterhin leiten. Also auf gut Deutsch, ich werde mich nicht zurückziehen, Sie dürfen weiterhin auch die Interviews machen. Und der Ausblick ist relativ einfach, wenn wir uns in 2-3 Jahren dann hier wieder entsprechend treffen, dann haben wir natürlich noch eine weitere Bundestagswahl dazwischen gehabt. So, und diese Bundestagswahl ist wirklich sehr, sehr spannend. Und es gibt eine Kernfrage, die bei dieser Bundestagswahl wirklich mal langsam auf den Tisch muss. Wollen wir eigentlich wirklich die Glaubwürdigkeit der politischen Mitte immer weiter nach unten reißen oder wollen wir nicht irgendwann wieder mal dazu kommen, dass wir die Ränder isolieren, da wo sie hingehören? Ja? Wollen wir nicht versuchen, wirklich eine Sozialdemokratie zu haben, die die beschäftigten Arbeitnehmer vertritt und nicht die Rentner oder die Sozialleistungsempfänger? Wollen wir eine CDU haben, die nicht versucht, der SPD links das Wasser abzugraben, sondern wertkonservativ tatsächlich zu sein und bewahrend für diejenigen, die das als vernünftige Strategie erachten? Und davon gibt es eben halt sehr viele. Und die liberale Partei sollte sich darauf besinnen, dass die Liberalen, die Neoliberalen, dieses Wirtschaftswunder gemacht haben für Deutschland und sollte stolz sein darauf, neoliberal zu sein. Die Grünen werden sich finden müssen, weil deren Thema läuft denen irgendwo weg. Und die haben natürlich sich völlig in einem Subventionssumpf irgendwo verkaspert. Ich weiß nicht, was daraus wird. Wir werden es sehen. Aber wenn die anderen drei, die Ideologien, die ihnen tatsächlich in die Wiege gelegt worden sind, nämlich Konservatismus, Sozialdemokratie und Wirtschaftsliberalität, wenn diese drei das entsprechend beherzigen würden, dann haben wir sowohl wie links wie rechts Splitterteile, die dann bei 4, 5, 6% hin sich krauchen. Dann haben wir vielleicht eine AfD, die noch 10% ist, das mag sein, aber damit kann man leben und damit muss man auch leben. Nochmal, warum soll denn Deutschland keine rechte Partei haben, während alle anderen europäischen Länder das schon haben? Wir haben eine rechte wie eine linke und die sind irgendwo zwischen 5 und 10% in jedem Land der Welt. So auch in Deutschland. Also müssen wir damit leben. Wichtig ist ja nur, dass die anderen 80 zu dem finden, was sie sind, nämlich zu einer Reflexion dessen, was ein gesunder Menschenverstand eben halt einfach ausmacht. Natürlich interessensgesteuert, weil ein gesunder Menschenverstand beim Arbeiter ist anders als ein gesunder Menschenverstand beim Selbstständigen. Der muss ein anderes Interesse haben. Aber das wollen wir dann auch reflektieren. Und wenn wir das in der nächsten Wahl hinbekommen, Herr Stelter, dann können wir uns das nächste Mal zusammensetzen, das Interview machen und darauf einen anstoßen.
Das machen wir gerne. Herr Raffelhöchen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich aufs Anstoßen. Ich würde mich Ihres Wunsches anschließen. Sie haben ja auch im Gespräch gesagt, wir brauchen etwas mehr Rationalität in Klimapolitik. Sie haben gerade jetzt gesagt, das Thema läuft hinweg. Ich glaube auch vor allem, mittlerweile kommen ja auch die Kosten dieser Politik auf den Tisch, was ja höchste Zeit ist. Und ich habe einmal einen Kommentar geschrieben vor langer, langer Zeit, wo ich gesagt habe, bei Fridays for Futures demonstriert, aber demonstriert für eure Zukunft, und indem ich kritisiert habe, dass sie eigentlich demonstrieren sollten für nachhaltiges Renten- und Sozialsystem und nicht für ein abstraktes Ziel. Was nicht heißt, man soll nichts was gegen den Klimawandel tun, aber auch das sollte man halt mit Ratio tun und mit Hirn und Verstand und mit Effizienz und Effektivität als Grundsätzen. Aber ich glaube, da haben wir beide auch Konsens. In diesem Sinne, wir sprechen uns nach der nächsten Bundestagswahl und ich hoffe, dass unser beider Wunsch in Erfüllung geht.
Na, da drücken wir beide doch mal die Daumen.
Vielen herzlichen Dank.
Dafür nicht und tschüss an der Stelle.
Soweit mein Gespräch mit Professor Raffelhöschen. Was nehmen wir mit aus diesem Gespräch? Erstens, die offiziellen Schulden sind nur die Spitze des Eisbergs. Die offizielle Schuldenquote von jetzt noch 63% ist nichts verglichen mit dem, was man an impliziten Schulden hat. Wie gesagt, 15,4 Billionen sprechen eher für fast 83% des Bruttoinlandsproduktes. Zweitens, der größte Treiber dieser verdeckten Schulden sind die Kosten der gesetzlichen Rentenversicherung. Hier beträgt die Last rund 88% des Bruttoinlandsproduktes. Und wie wir gesehen haben, die verschiedenen Rentenpakete der Regierungen treiben die Kosten noch höher. Drittens, die Lockerung der Schuldenbremse, so wie sie beschlossen wurde, löst keines dieser Probleme, erlaubt der Politik aber, quasi Geld zu leihen, um damit Löcher zu stopfen und sich um Reformen herumzudrücken. Genau das, was Lars Feld am Sonntag erklärt hat. Und viertens, letztlich brauchen wir in Deutschland endlich ehrliche Bücher. Wir bräuchten die doppelte Buchführung. Wir müssten bilanzieren. Raffelhöschen hat es im Gespräch gut auf den Punkt gebracht. Deutschlands Buchhaltung ähnelt der einer Frittenbude. Ich würde sagen, keine Frittenbude darf so bilanzieren, sonst bekommt sie mich Ärger mit dem Finanzamt. Wir brauchen eine ehrliche und transparente Rechnungslegung des Staates. Bleibt mir, liebe Hörer und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.